ARD.
Hi, ich bin Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und am Ende jeder Folge gibt's ein Rezept für euch. Heute Joghurt. Ja, einfach nur Joghurt.
Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
Die Krankheit bleibt halt schon da, aber die Ausprägung, also bei Lern, das ist ja jetzt halt insbesondere so dieses Aggressive, was definitiv besser geworden ist, das kann man schon steuern.
Das ist Katharina. Die war mit ihrem Sohn Lennart bei den Ernährungsdocs und damit sind wir schon direkt bei unserem heutigen Thema. ADHS, also der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Es gibt einige Forschungen zu den Zusammenhängen von ADHS und Ernährung. Ja, und es gibt Sachen, die sich bei ADHS negativ auswirken können. Also bestimmte Symptome verstärken können. Ja, und damit begrüße ich jetzt ganz herzlich NDR-Ernährungsdoc Matthias Riedel, der Lennart und seine Mutter letztes Jahr begleitet hat. Hi, Matthias.
Moin, Julia.
Matthias, du bist Ernährungsmediziner, Diabetologe und du leitest das von dir gegründete Medikum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Wenn man jetzt mal so ADHS und Ernährung hört, dann würde man jetzt ja gar nicht im ersten Moment an Zusammenhang denken. Aber das Thema ist dir total wichtig, oder?
Ah, total. Also auf dieses Thema freue ich mich ganz besonders, weil wir lange auch danach gesucht haben, nach so einem Fall, um einmal zu zeigen, was Ernährung alles kann. Das ist sozusagen, ich möchte sagen, das ist die Spitze der Ernährungsmedizin, was total anspruchsvoll ist. Denn bestimmte Lebensmittel sorgen bei vielen Menschen mit ADHS für extreme Ausschläge bei ihren Symptomen. Aber, und darum ist unser Thema ja heute ganz besonders spannend für jeden Zuhörer, die wirken sich auch bei Menschen ohne ADHS negativ aus. Also, ob mit oder ohne ADHS. Von dem, was wir heute besprechen werden, nämlich einer mikrobiomförderlichen Ernährung, wozu auch ein Zuckerverzicht oder sagen wir mal besser, Verzicht haben wir als Ernährungsmediziner ja nicht so gern auf der Zunge, also mindestens aber eine starke Reduzierung des Zuckers gehört, davon profitiert jeder, unabhängig von der ADHS-Diagnose.
Ja, das habe ich mir inzwischen auch hinter die Ohren geschrieben, waren ja schon ein paar Folgen mit euch und ich muss sagen, ich bin echt gut darin geworden. Was du Lennart und seiner Mutter damals aber in Sachen Ernährung konkret vorgeschlagen hast, das gucken wir uns gleich mal an. Du hast mir wie immer was mitgebracht, Matthias. Da stehen hier so Joghurtgläser, die sehen zwar ähnlich aus, aber sind glaube ich ein bisschen verschieden.
Ja, das ist Joghurt, den habe ich hier in diese Schalen reingelöffelt. In beiden Schüsseln ist jetzt ungesüßter Naturjoghurt. Magst du den eigentlich grundsätzlich pur? Isst du den so?
Mittlerweile ja, ihr habt mich ja gut erzogen.
Okay, dann musst du jetzt trotzdem nochmal probieren und mir sagen, wie die beiden Joghurts sich unterscheiden. Sag mir mal, wie das schmeckt. Das sind beides Naturjoghurts.
Mhm, okay. Mhm.
Na?
Also der schmeckt halt wie Joghurt, total mild, ja. und fast ein bisschen süßlich, aber ist ja nicht gesüßt.
Ja.
So probiere ich mal den anderen. Ah, ich wollte erst sagen, der schmeckt gleich, aber der hat im Nachgang so ein bisschen was, ja, säuerlicher, also ja. Der ist ein bisschen intensiver irgendwie.
Genau, genau. Und früher war fast jeder Joghurt so wie dieser hier, der so ein bisschen säuerlich ist und intensiver eben auch, ne, so wie du das beschrieben hast. Und dieser Geschmack, der kommt eben durch ganz bestimmte Bakterien. Die heißen Bulgaricus. Und die sind für unsere Darmflora, also das Mikrobiom, besonders wichtig. Aber, und das ist jetzt wichtig, diese Bakterien und diesen besonderen Geschmack, den hat die Industrie dem Joghurt über die vergangenen Jahrzehnte leider ganz bewusst weggezüchtet, weil süß geht besser als sauer. Der Kunde kauft dann das Süßere und das weniger Säuerliche. Und deshalb sind die in der Minderheit. Aber es gibt sie noch.
schade, ne? Dass unsere wirklich ja gesunden Lebensmittel also geschmacklich irgendwann alle gleich nach dem gleichen Einheitsbrei miteinander schmecken, ne? Manche Geschmacksrichtungen einfach fast so ein bisschen verloren gehen, wie hier diese säuerlichen Noten. Da hat man fast das Gefühl, das, was unsere Urgroßeltern vielleicht noch kannten, das kennen wir irgendwann gar nicht mehr. Gibt es ja auch bei Gemüse teilweise, also Tomaten, die schmecken alle irgendwie nur noch süß oder, genau, oder wässrig. Auch manche Bitterstoffe zum Beispiel, die werden weggezüchtet.
Ja, wo du das ansprichst. Also so ein Löwenzahn aus der Wiese hat 7-mal mehr Bitterstoffe als der Spinat. Das ist eben alles weggezüchtet. Und eben dieser sanftere Geschmack, ob du jetzt das Gemüse nimmst, ja, oder den Joghurt, der ist einfach gefälliger. Und der gefällt der breiten Masse besser und wird auch besser verkauft. In anderen Kulturen ist das noch selbstverständlich. Da wird so dieser ursprüngliche Joghurt auch eher noch gegessen. Wir sind leider schon sehr stark von der Nahrungsmittelindustrie, muss man sagen, in eine Richtung gebracht worden, die für uns nicht gut ist.
Also die echten Bakterien im Joghurt, die sind eben gut für unser Mikrobiom. Und den Zusammenhang zwischen einem schlechten Mikrobiom und bestimmten Erkrankungen, das wird ja auch immer mehr erforscht in den letzten Jahren. Aber auch in Bezug auf ADHS gibt es ja mittlerweile einige interessante Studien, ne?
Das Thema Mikrobiomforschung explodiert geradezu. Da ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Aber die Tendenz geht in eine klare Richtung. Unser Thema ist deshalb heute auch: eine mikrobiomfreundliche Ernährung fördert unsere Gesundheit und verhindert Krankheiten. Damit ist auch das Thema Zucker verbunden, weil Zucker ist gerade ab einer gewissen Dosierung nicht mehr mikrobiomfreundlich. Und dann kommen dann auch noch die Süßstoffe dazu. Die gehen in die gleiche Richtung. Süßstoffe können unser Mikrobiom auch schädigen. Und Zucker hat auch noch negative Auswirkungen auf unsere Emotionen. Und für die meisten Menschen mit ADHS ist das Thema Impulsivität und Kontrolle über die Emotionen sowieso schon eine wahnsinnige Herausforderung.
Und damit sind wir jetzt schon mittendrin in der Geschichte von Lennart und seiner Mutter.
Die Ernährungsdocs Akte.
Wie ging es denn, Lennart, eigentlich bei eurem ersten Treffen auf dem Ernährungsdocs Praxisboot? Kannst dich bestimmt noch dran erinnern, ne?
Ja, Lennart war, also das ist ja typisch für viele Menschen mit ADHS, oft unruhig und unkonzentriert, zappelig, impulsiv. Also er konnte seine Emotionen nicht wirklich gut kontrollieren. Wobei es ihm, als wir uns dann kennengelernt haben, schon viel besser ging als früher, weil er ja die ADHS-Tabletten nimmt, die ihm schon sehr geholfen haben.
Besonders diese fehlende Impulskontrolle, so heißt das ja in der Fachsprache, die hat ja auch Lennarts Mutter ziemlich erschöpft, ne?
Was wirklich stresst, ist halt dieses Laute, dieses Unkontrollierte.
Das ist ja schon relativ typisch, aber was weiß man denn bei ADHS über die Ursachen?
ADHS, da ist man sich heute wissenschaftlich schon einig, ist wohl in großen Teilen genetisch bedingt. Und das ist insofern eine gute Nachricht, weil sich früher Eltern oft verantwortlich gemacht haben oder gemacht wurden in dem Sinne, dass sie in der Erziehung wohl irgendwas falsch gemacht hätten. Und das stimmt einfach nicht. Also wichtig, es gibt eine genetische Prädisposition, also eine Grundvoraussetzung aus den Genen, wodurch es dann ganz konkret zu den Symptomen kommt. Und da geht man von aus, dass bei Menschen mit ADHS die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen im Großhirn gestört ist. Damit diese Signalübertragung gut funktioniert, braucht das Gehirn den Botenstoff Dopamin. Und bei Menschen mit ADHS wirkt dieses Dopamin, so nimmt man an, zu schnell abgebaut. Und dadurch ist die Signalübertragung im Gehirn eingeschränkt. Und das wiederum macht die ADHS-typischen Verhaltensauffälligkeiten. Also die Steuerung von Aktivität, Motivation und Antrieb funktioniert nicht so richtig.
Und das ist ja bei schätzungsweise 5% aller Kinder in Deutschland der Fall. So nimmt man an, das ist die Zahl der Kinder, die unter ADHS leiden. Und ja, oft bleibt die Erkrankung dann natürlich auch bis ins Erwachsenenalter rein. Welche Therapiemöglichkeiten gibt's denn da?
Ja, einerseits psychotherapeutische Maßnahmen. Da lernt man, die eigenen Verhaltensmuster zu erkennen, sich bewusst zu machen und Strategien zu entwickeln, wie man damit besser umgehen kann. Das ist total wichtig, weil wenn man so eine Störung hat oder eine andere Gehirnarbeit, dann muss man lernen, damit umzugehen. Das ist total wichtig. Aber häufig reicht Psychotherapie allein nicht aus. Wenn du mit ADHS zum Beispiel deine Impulse nicht gut kontrollieren kannst, also Emotionen viel intensiver erlebst als Menschen ohne ADHS, dann ist das schwer, sein Verhalten so anzupassen, dass es den allgemeinen Normen entspricht. Und damit sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema, was ich da nochmal ansprechen möchte, weil bei Naturvölkern gibt es ADHS auch, aber in der natürlichen Umgebung ist eine ADHS-Störung nicht so sozial auffällig wie in der Zivilisation, wo man still sitzen muss. Da ist es sogar eher mit höherem sozialen Ansehen und besserer Gesundheit vergesellschaftet. Deshalb muss ich auch da dem ADHS-Betroffenen einfach sagen, ihr seid besonders.
Finde ich eine sehr interessante und auch wichtige Sichtweise. Ja? Also auch den Betroffenen damit eben nicht zu sagen, ihr seid krank, ihr seid irgendwie weniger wert, um Himmels Willen, sondern ne, es ist eben für euch einfach schwieriger, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Und da kommen dann ja auch, wie bei Lennart, eben auch Medikamente ins Spiel, richtig?
Richtig. Ritalin, das haben viele sicher schon mal gehört, das ist Methylphenidat. Es gibt bei ADHS aber auch noch Medikamente mit einem anderen Wirkmechanismus, zum Beispiel die Wirkstoffgruppe der synthetischen Amphetamine. Und Lennart hat so eins genommen.
Und grundsätzlich haben die Tabletten bei ihm ja auch ganz gut gewirkt. Das hat Lennart ja damals auch selber erzählt.
Dass ich mich konzentrieren kann und nicht die ganze Zeit störe im Unterricht zum Beispiel.
Allerdings sorgt dieses Medikament, das bei Lennart sicher gut wirkt, auch leider häufig für eine ganz wichtige Nebenwirkung, nämlich Appetitlosigkeit. Und bei Lennart war das dann auch so und dadurch ist es zu einem ganz ungünstigen Teufelskreis gekommen. Damit er überhaupt was isst, weil seine Mutter war froh, wenn er nur irgendwas gegessen hat, hat seine Mutter Katharina ihm eben viel Süßes erlaubt. Und nicht nur Süßes, sondern auch diese kleinen Würstchen, Fertigpizza. Da springen wir Menschen evolutionstechnisch da grundsätzlich gerne drauf an, selbst wenn wir eigentlich gar keinen Hunger haben.
Ja, Süßes geht ja eigentlich immer. Ne? Es gibt ja auch den Nachtischmagen, wer kennt ihn nicht?
Ja,
und
genau.
Katharina war damals über die Situation ziemlich verzweifelt. Natürlich war ihr ja klar, dass Süßes jetzt nicht irgendwie das Rätsels Lösung sein kann und nicht wirklich gesund ist.
Das ist so eine Abwärtsspirale, in die wir da irgendwann gekommen sind. Aber es fällt mir jetzt auch schwer zu sagen, okay, dann lassen wir jetzt mal einfach mal alle Süßigkeiten weg. Weil dann ist da vielleicht gar nichts mehr.
Das war ihre große Befürchtung. Deshalb waren die Schleusen auf für Süßes. Zucker ist auch gerade für Menschen mit ADHS ungemein attraktiv. Im Gehirn wird durch den Zucker nämlich erstmal Dopamin ausgeschüttet. Das merkt jeder, wenn er Schokolade isst. Und das ist für jedes Gehirn nett. Ganz besonders natürlich für das ADHS-Gehirn mit seinem Dopaminmangel.
Das klingt jetzt tatsächlich eher kontraproduktiv.
Genau, und zwar in richtig vielerlei Hinsicht. Erstens kommt es da ganz schnell zu einer Gewöhnung. Das heißt, man braucht immer mehr Zucker für den gleichen Effekt. Und vor allen Dingen sorgt Zucker nur für ein kurzes Hoch. Ja, also kurz nach dem Essen. Und dann kommt ein sehr intensives Tief. Der Blutzucker rauscht dann nämlich in den Keller. Menschen mit ADHS befinden sich sowieso schon auf einer ständigen, intensiven Gefühlsachterbahn. Also, der Blutzuckerspiegel macht dieses ständige emotionale Auf und Ab noch viel schlimmer. Denn im Zuckerloch, da finden wir uns ja alle in so einer miesen, traurigen Stimmung. Und das ist natürlich für Menschen mit ADHS noch besonders schlimm. Das verstärkt sozusagen die vorhandenen Symptome nochmal.
Also kann man eigentlich auch sagen, Zucker und ADHS, die verursachen parallel ziemlich ähnliche Symptome.
Ja, Zucker ist sozusagen nochmal der Booster, so ein Symptombooster. Und gleichzeitig fällt es eben gerade Menschen mit ADHS extrem schwer, den Zucker zu reduzieren oder ganz drauf zu verzichten. Denn sie suchen ja aufgrund dieses Mangels ständig nach einem möglichen Dopaminkick. Ist ja verständlich.
Mm.
Und zweitens fehlt ihnen durch das ADHS natürlich oft die Selbstkontrolle. Menschen mit ADHS machen das, was ihnen Spaß macht. Und das übrigens oft auch sehr gut. Menschen mit ADHS sind zum Beispiel oft extrem erfolgreich in kreativen Berufen. Aber sie machen ausgesprochen ungern, also praktisch am besten gar nicht das, was sie langweilig finden.
Ja gut.
Ja, da sagt man vielleicht, ja gut, keiner macht gern solche Sachen, die er blöd findet. Mhm. Aber bei Menschen mit ADHS ist das so, die können das praktisch gar nicht. Und das bedeutet, sich einfach mal sagen, iss weniger Süßes, das fällt ja niemandem leicht. Aber für Lennart ist das noch viel, viel schwerer, zumal er ja auch noch von diesem enorm hohen Zuckerkonsum herkommt.
Katharina und Lennart, die sind es wirklich trotzdem angegangen. Sie hatten ja auch wirklich einen hohen Leidensdruck und zwar ziemlich erfolgreich. Also wenn man von euch Ernährungsdocs so begleitet wird, dann löst das ja auch immer so eine Art, ja, ich nenne es mal positiven Druck aus. Ne? Dann guckt ja immer einer mal drauf. Und Lennart hast du ja aber damals nicht nur empfohlen, auf Zucker zu verzichten.
Lennart hat in den Sommerferien sein Medikament nicht nehmen müssen, weil für ihn die Symptome vor allem in der Schule Probleme bereitet haben. Und ohne das Medikament hatte er grundsätzlich auch wieder mehr Appetit. Und das war aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit. Lennart sollte für 4 Wochen ausschließlich nur bestimmte Sachen essen. Obst und Gemüse, Kartoffeln, Reis oder Hirse, Milch, Ersatzprodukte und helles Fleisch. Alles immer so natürlich wie möglich und frisch zubereitet. Da waren diese Ferien eine super Chance, mal einzugreifen.
Aber so richtig begeistert war er davon ja nicht.
Es war schon so, das Essen war schon sehr eingeschränkt. Also ich konnte nicht wirklich viel essen. Es gab meistens das Gleiche.
Ja, ich kann ihn verstehen, wenn man bedenkt, dass er von der Mini-Salami, der Pizza und den Süßigkeiten herkommt. Mhm. Aber das sind, wie gesagt, ja nur 4 Wochen, in denen praktisch alles Kritische weggelassen wird. Und es war eine große Leistung von ihm, da tatsächlich mitzumachen. Und das hat er super gemacht, besser als ich auch erwartet hatte. Nach 4 Wochen durfte er dann einzelne Lebensmittel mit je 2 Wochen Abstand wieder essen.
Und was will man damit erreichen? Also warum diese Strenge, nenne ich es mal am Anfang?
Ja, mit dieser Testernährung schaut man, ob und bei welchen Lebensmitteln Symptome besser oder schlechter werden. Man nennt das im Fachjargon Oligo-Antigene-Diät. In Studien zeigt sich, dass man mit diesem Ansatz eine Verbesserung der Symptome um sage und schreibe bis zu 50% erzielen kann.
Okay, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und hat man denn eine Vermutung, was bei ADHS die Ernährungs-, ich nenne es mal, Hauptfeinde sind?
Was man bei ADHS sicherlich grundsätzlich vermeiden sollte, das sind Zusatzstoffe in der Ernährung. Und das betrifft eigentlich immer alle hochverarbeiteten Produkte, alle Fertigprodukte. Und da muss man sich auch vergegenwärtigen, dass unsere Jugend die Kalorien zu 60% aus hochverarbeiteten Fertigprodukten bezieht. Also es ist ein generelles Problem und diese Fertigprodukte werden dann für Menschen mit ADHS zum Verhängnis. Das gilt übrigens auch für Erwachsene dann. Und da kommen nämlich in diese Fertigprodukte immer mehr Konservierungsstoffe, Farb-, Süßstoffe oder Emulgatoren, Geschmacksverstärker rein. Und die wirken sich jede auf eine ganz besondere Art negativ auf die Psyche aus. Das hat auch damit zu tun, weil diese Stoffe das Mikrobiom im Darm massiv stören können und eben seine Zusammensetzung verändern können.
Das gucken wir uns später nochmal genauer an. Klingt auf jeden Fall jetzt schon ziemlich spannend und komplex. Lennarts Mutter hatte damals den Eindruck, dass vor allem der Zuckerverzicht sich richtig positiv auf Lennart ausgewirkt hat.
Dass wir wirklich diesen Zuckerkonsum extrem auf 0 reduziert haben. Da habe ich einen Unterschied festgestellt, als wir dann später so die einzelnen Lebensmittel wieder eingeführt haben. Da habe ich dann so, konnte ich jetzt nichts Spezielles mehr feststellen.
Und Lennart war wohl zum Beispiel sonst morgens beim Wecken ziemlich aggressiv, ne? Also ich meine, gut, der wird schon gerne geweckt. Aber nach wenigen Tagen ohne Zucker war er viel gelassener und netter als vorher.
Also das ist die ersten Tage so, habe ich noch gedacht, okay, Zufall. Aber es blieb dann ja letztendlich auch so.
Also schon eine Leistung und schon ein Effekt, ein Erfolg. Und wie es Lennart heute geht, das habe ich seine Mutter Katharina in einem Videocall gefragt. Lennart selbst hatte nicht so Lust dazu. Er ist aber auch gerade mitten in der Pubertät.
Ja, das kann ich verstehen. Also so auf irgendwelche Krankheiten angesprochen zu werden oder Störungen, das will man in der Jugend nicht, ne?
Also aus seiner Sicht geht es ihm wahrscheinlich gut. Dem Umfeld geht es nicht so gut, weil also die Pubertät an sich halt nicht so eine schöne Phase ist. und die Pubertät ohne Kombination mit ADHS schon anstrengend ist. Aber in der Kombination finde ich es sehr schwierig momentan. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, fällt auch so die Ernährung relativ hinten runter. Also das ist dann eins der kleineren Probleme. Es ist ja schon noch was auch von der ganzen Beratung und von der Umstellung von vor 2 Jahren was übergeblieben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt wieder oder er komplett wieder in alte Muster zurückgefallen wäre. Aber er isst jetzt zum Beispiel durchaus wieder Zucker. Da ist es schon noch so, dass er da immer noch auf einem deutlich niedrigeren Level unterwegs ist wie vor der ganzen Umstellung. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, pass auf, du darfst jetzt gar keinen Zucker. Das wäre doch ein bisschen hart, finde ich so. Und so haben wir da, glaube ich, aus dieser Beratung damals für uns jetzt einen ganz guten Weg gefunden, mit dem, was wir da gelernt haben oder was er da gelernt hat, einfach so den Alltag ganz gut klarzukommen.
Also es soll ja auch gar nicht auf null der Zucker reduziert werden, aber das, was wir jetzt erleben, ist übrigens etwas, was ja alle Eltern erleben, dass nämlich die Ernährung aus den Händen und der Obhut der Eltern in die Hände des Jugendlichen geht. Das müssen wir akzeptieren und das ist auch völlig gut, aber ich höre, er isst weniger Zucker als vorher. Mhm. Und das wissen alle Eltern. In der Jugend entscheidet die Peer Group, die Werbung und alle möglichen Dinge über das Essen der Kinder. Die Kinder wollen selbstbestimmt essen, ist auch völlig in Ordnung. Aber er wird, wenn man ihn da auch lässt, in dieser Phase irgendwann wieder auf das, was er mal als positiv erlebt hat. Denn Lennart ist schlau. Lennart hat das alles ganz bewusst mitbekommen. Und ich erinnere mich noch an 2 Episoden, die ich total wichtig finde. Er hat bei uns kennengelernt, und das ist eins seiner Lieblingsmahlzeiten geworden, nämlich Tomatenbrot. Tomatenvollkornbrot ist übrigens auch eins meiner Lieblingsarten, Vollkornbrot zu essen. Aber das war so banal, das hat er geliebt und das hat er neu kennengelernt. Darauf wird er wieder zurückkommen, auf solche Erfahrungen. Und das andere war, als er in den Dreharbeiten hat er einmal mit seinen Eltern Ärger gehabt, gesagt, jetzt ziehe ich aus. Wie Kinder das manchmal machen, ist in den Supermarkt losgezogen. Und was hat er sich gekauft? Er hat sich gesunde Sachen gekauft und Mineralwasser. Ja? Nichts Fertiges, keine Fertigprodukte, sondern gesunde Sachen gekauft. Und das in seinem Alter. Also Lennart hat in der Sache viel gelernt. Und man muss sagen, in dem Alter der Jugend, da sieht es schlimm aus bei der Ernährung von allen Jugendlichen. Das ist nicht nur bei Lennart so. Aber da kann man nur ganz, ganz große Gelassenheit zeigen. Er wird später dann wieder hervorholen, was er gelernt hat. Da habe ich gar keine Sorge. Und das war hier nur die mikrobiomförderliche Ernährung, auch mit weniger Zucker, was die schon bringen kann. Aber es gibt eben noch viele andere Ansatzmöglichkeiten.
Und genau auf diese Ernährung, da steigen wir jetzt mal tiefer ein. Bei Lennart war ja genau dieser Zuckerverzicht ein wichtiger Baustein. Und welche Rolle der grundsätzlich spielt, da sprechen wir jetzt mal drüber.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Zucker spielt bei ADHS eine große Rolle, aber eine echt negative Rolle, muss man sagen, weil er eben durch diese starken Blutzuckerschwankungen auch dieses emotionale Auf und Ab verursacht, das die ADHS-Symptome nochmal verstärkt. Und diese grundsätzlichen negativen Auswirkungen des Zuckers, die gelten ja auch für Menschen ohne ADHS.
Aber ganz klar, ich merke das auch.
Ich kenne das auch.
Du auch, kennst das auch, ne? Also es verändert meine Psyche. Man muss nur mal, ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal drauf zu achten, wie das ist, wenn wir viel Zucker gegessen haben, wie wir uns dann fühlen. Und zusätzlich verändert und schwächt Zucker auch unser Mikrobiom. Also die Keime und Bakterien im Dickdarm. Zum Thema Mikrobiom ist ja in den vergangenen Jahren schon viel geforscht worden und wird immer mehr geforscht. Und wir wissen schon heute, dass ein unausgewogenes oder auch einfach in seiner Masse reduziertes Mikrobiom in direktem Zusammenhang mit verschiedenen und eben auch psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, stehen. Bei ADHS gibt es einige kleinere Studien in diese Richtung, aber da braucht es noch mehr Forschung. Aber wenn wir diese kleinen Studien haben und sie uns den Hinweis geben, dass ein gesundes Mikrobiom eine positive Wirkung hat, dann schadet es nicht, in diese Richtung schon mal zu gehen, weil ein gesundes Mikrobiom ist auch noch für viele andere Erkrankungen total wichtig. Und auf jeden Fall sollten wir also das Mikrobiom grundsätzlich im Blick behalten, egal welche Erkrankung wir haben. Und ich möchte mal so platt zusammenfassen, fast jede Zivilisationskrankheit profitiert von einem gut ausgestatteten Mikrobiom.
Ja, beim Thema Mikrobiom, du hast das ja jetzt gerade auch schon gesagt, steht auch eng im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Da geht es ja um das Stichwort Darm-Hirn-Achse, also die Kommunikation zwischen Darm und Hirn. Darüber hatten wir ja auch schon mal in der Folge zu MS gesprochen. Das ist Folge Nummer 19. Aber erklär doch noch mal kurz, was ist das, diese Darm-Hirn-Achse?
Ja, da geht es zunächst einmal um die direkte Nervenverbindung zwischen Darm und Hirn über einen richtig dicken Nervenstrang. Und den kennen viele, das ist der Vagusnerv.
Schon mal gehört.
Und zusätzlich zu dieser Nervenkommunikation tauschen sich Darm und Gehirn auch noch intensiv über den Blutkreislauf aus. Und das funktioniert so: Hormone, die der Darm produziert, gelangen zum Gehirn und geben dort Informationen ab. Und andererseits sind es auch die Darmbakterien, die das, was wir essen, zu Stoffwechselprodukten verändern, und die wirken im Gehirn auch nochmal. Das sind die sogenannten kurzkettigen Fettsäuren. Die sind übrigens dann ein Stoffwechselprodukt aus den Ballaststoffen. Unsere Darmbakterien vernaschen nämlich diese Ballaststoffe und daraus entstehen diese kurzkettigen Fettsäuren, und die gelangen eben auch zum Gehirn, nicht nur dorthin, die haben eine ganz wichtige Funktion im Körper. Und das findet, also dieser Austausch findet übrigens dann eben auch über den Blutkreislauf statt. Aber andererseits macht das Gehirn auch Hormone, die dann wiederum zum Darm gelangen. Wir kennen das, wenn wir zum Beispiel gestresst sind, bei Prüfungen oder so, dann kriegen viele eben dieses Darmgrummeln, Durchfall oder Verstopfung, ganz je nachdem. Das ist auch ein Teil dieser ganz wesentlichen Kommunikation. Und das geht eben in beide Richtungen. Und man weiß auch, dass wenn zu viele Darmbakterien absterben oder die Mischung nicht mehr richtig stimmt, dass dann diese dichte Schicht aus Bakterien auf der Darmwand dünner wird. Und diese Darmwandbakterien haben auch die Aufgabe, die Darmwand und die Schleimhaut zu pflegen. Und wenn diese Darmschleimhautpflege nachlässig wird, dann entsteht so etwas wie ein durchlässiger Darm. Wir nennen das auch Leaky Gut. Und dadurch können dann Gifte, also Toxine oder allergische Stoffe, aus dem Darm ins Blut gelangen. Man nimmt an, dass dadurch so eine Silent Inflammation, also eine stille Entzündung im Körper gefördert werden kann. Und die Forschung geht hier auch schon sehr intensiv der Frage nach, ob das nicht auch die Ursache von Alzheimer oder Demenz sein könnte. Wir untersuchen gerade eben die Ursachen von Erkrankungen. Das betrifft übrigens auch Parkinson. Viele Erkrankungen könnten durchaus im Darm ihren Ursprung nehmen, aber auch zum Beispiel wie autoimmune Entzündung des Darms, wie Colitis ulcerosa. Alles das könnte hier seinen Ursprung nehmen, oder auch Autoimmunerkrankungen. Weil wenn bestimmte Stoffe durch die Darmwand durchgehen, der Körper sie plötzlich im Blut hat, reagiert das Immunsystem darauf, und das könnte beispielsweise auch Autoimmunerkrankungen auslösen. Also das ist ein interessantes Forschungsfeld. Darmmikrobiom ist total wichtig geworden.
Ja, ja, also wir haben ja auch schon des Öfteren in dem Podcast darüber gesprochen. Aber lass uns noch mal bei der Ernährung bleiben. Worauf kann man denn bei der Ernährung achten, damit es unserem Mikrobiom eben gut geht?
Also grundsätzlich beginnt unsere Darmbesiedlung schon bei der Geburt. Mhm. Da bekommt man von der Mutter praktisch eine individuelle Grundausstattung mit. Das hängt einfach vom Mikrobiom der Familie / der Mutter ab. Ja, das, was in der Familie üblich ist. Und das Baby und das Kleinkind entwickeln dann dieses Mikrobiom weiter. Besonders die ersten Lebensmonate und Lebensjahre scheinen dafür ganz, ganz besonders wichtig zu sein. Wir wissen sogar auch, dass später im Alter von 30 Jahren man noch erkennen kann, dass 30% des Mikrobioms noch sehr stark an die Mutter erinnern. Also das ist eine total wichtige Entwicklungsphase. Und da gibt es Faktoren, die das Mikrobiom leider von Anfang an etwas einschränken können. Also Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, denen fehlt dann schon mal ein kleiner Ausschnitt an Bakterien, weil bestimmte Bakterien nur auf dem Weg durch den Geburtskanal ins Baby kommen können. Da gibt es Forschung Die sind noch nicht abgeschlossen, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Beimpfung, in Anführungsstrichelchen, für dieses kleine Baby. Das Baby kompensiert da in den ersten Wochen nach der Geburt viel, weil da kommt nämlich auch noch das Mikrobiom der Haut, der Mutter dazu. Und das macht dann aber schon einen Unterschied, wie man gestartet ist. Und dann kommt nämlich dann der nächste Schritt, die gute Ernährung fürs Mikrobiom ins Spiel. Oder auch andersherum, die schlechte Ernährung. Und vor allem durch zu viele Fertigprodukte können wir auch das schönste Mikrobiom schädigen. Und das ist tatsächlich jetzt schon eingetreten in unserer Gesellschaft. Eine Entwicklung, die vielen nicht bewusst ist. Jeder Vierte hat in der westlichen Welt schon eine deutlich verarmte Darmflora. Und das hat eben Auswirkungen auf die Gesundheit.
Beim Stichwort Darmflora, da fallen mir spontan zwei Begriffe ein, über die wir hier auch schon das öftere Mal drüber gesprochen haben. Aber ich glaube, die man nicht oft genug erwähnen kann. Probiotika und Präbiotika, also Lebensmittel, die die guten Bakterien für unser Mikrobiom direkt enthalten und auch Lebensmittel, mit denen wir diese Bakterien füttern können.
Genau, wir müssen ein guter Gastgeber sein. Also eine mikrobiomfreundliche Ernährung bedeutet vor allem erstens viele gute und unterschiedliche Bakterien aufnehmen, also die ganze Bandbreite, Biodiversität sozusagen. Und die stecken in den sogenannten probiotischen Lebensmitteln. Im Moment kann man das so sagen. Je vielfältiger die Bakterienstämme, desto besser. Denn inwieweit, welche Bakterienstämme, in welcher Menge die Gesundheit genau beeinflussen, da sind wir uns noch nicht so richtig klar. Da braucht es noch weitere Forschung. Mhm. Aber der Grundsatz ist, je vielfältiger, desto besser. Und wenn wir uns die Naturvölker angucken, ob in Südafrika oder in Südamerika, dann fällt uns auf, überall haben die gleiche Breite und Vielfalt der Darmflora. Es scheint also zu sagen, ein gesundes Ökosystem zu geben, von dem wir uns zunehmend mehr entfernen. Und der zweite Punkt ist, das hast du auch schon richtig genannt, präbiotische Lebensmittel essen. Das kann man am besten so sich vorstellen, damit die Bakterien im Darm gut arbeiten können und sich vermehren, brauchen sie ordentlich Futter. Und was essen die gern? Ballaststoffe, und zwar unterschiedliche Ballaststoffe.
Da gehen wir auch nochmal gleich genauer drauf ein. Wenn wir uns ja erstmal die probiotischen Lebensmittel angucken, also ne, die direkt diese guten Bakterien liefern, wie hier unser Joghurt zum Beispiel. Was gibt's denn dann noch, also jetzt außer Joghurt?
Ja, diese guten Bakterienstämme, die findet man auch in fermentierten Lebensmitteln, in den sogenannten Sauermilchprodukten, zum Beispiel in Kefir oder Buttermilch. Und es gibt natürlich auch fermentiertes Gemüse, das machen die Koreaner viel. Das gute alte Sauerkraut gibt's ja auch bei uns, das ist top. Es gibt auch rote Beetesalate beispielsweise, die fermentiert sind. Und wer es ein bisschen exotischer mag, kann das asiatische Kimchi oder Tempeh essen oder Getränke wie Kombucha trinken.
Würdest du denn auch so probiotische Nahrungsergänzungsmittel empfehlen? Die gibt's ja auch.
Nein, da ist die wissenschaftliche Meinung ganz klar. Erste Linie ist, sich durch natürliche Lebensmittel ausreichend zu versorgen. Wir müssen weg aus diesem Reaktionsmechanismus, da ist was Gesundes, ich versuche das durch ein Nahrungsergänzungsmittel zu lösen. Das funktioniert nicht so gut. Und übrigens, diese kleinen Joghurtgetränke, die kennst du auch, ne? Mm. Diese ganz kleinen, riesige Plastikverpackung, nee, nicht drin, in diesen Plastikfläschchen, die sogar gerne als probiotisch beworben werden. Und die disqualifizieren sich schon allein durch den hohen zugesetzten Zuckergehalt.
Das waren jetzt also Lebensmittel, mit denen ich quasi direkt diese Bakterienstämme aufnehme. Und mit welchen Lebensmitteln füttere ich sie dann? Also was sind die präbiotischen Lebensmittel?
Das sind die Ballaststoffe. Mhm. Die wurden mal so genannt, weil wir sie nicht selbst aufspalten und direkt verwerten können. Und deshalb hat man damals gedacht, Ballast. Ja? Aber ist gar nicht so. Ist gar kein Ballast, es ist wichtig und 80% der Bevölkerung nehmen davon zu wenig auf.
Was kann ich denn da konkret essen?
Ganz klare Faustregel, je mehr buntes Gemüse, desto besser. Noch mehr Ballaststoffe allerdings und am Vielfaches eben bringen Vollkorn, Hülsenfrüchte, zum Beispiel Kichererbsen, Linsen, Erbsen. Da findet schon jeder seine Lieblingshülsenfrucht. Und auch Nüsse, die sind mega gehaltvoll an Ballaststoffen. Der Ballaststoffmangel ist leider in unserer westlichen Welt so weit verbreitet, schuld daran auch die vielen hochverarbeiteten Lebensmittel, wie so bei vielen Dingen. Denn die nötigen 30 bis 40 Gramm Ballaststoffe am Tag, die schaffen nur ganz wenige. Also 80-90% der Bevölkerung haben einen drastischen Ballaststoffmangel. Naja, und Fertigprodukte haben meist einen Ballaststoffgehalt von 0%. Und in den meisten hochverarbeiteten Lebensmitteln stecken dann ja auch noch viele andere Sachen, von denen man heute schon weiß, dass sie das Mikrobiom schädigen, die ganze Chemie.
Was ist da sonst noch alles drin? Schieß los.
Also Zucker, das haben wir ja schon besprochen. Wir wissen mittlerweile ja, dass selbst bei Produkten, von denen man es nicht erwarten würde, fast immer viel zu viel, unsinnig viel Zucker steckt. Mhm. Das macht halt ja geschmackig, wie man in Bayern sagt. Davon isst man schon gerne unbewusst mehr, als man braucht. Und es macht süchtig. Also gibt's schon so eine gewisse Zuckersucht. Und das ist natürlich perfekt für die Industrie. Schlecht für uns. Man weiß, dass also eine ganz besonders zuckerhaltige Ernährung das Wachstum bestimmter schlechter Bakterien im Darm fördert. Und die wiederum stören das immunstärkende Mikrobiom. Und dadurch wird die Mikrobiomvielfalt schlechter. Und das wird dann besonders fatal, weil im Bereich des Darms 80% unseres Immunsystems sitzt. Und das erfährt dadurch in diesem Zusammenhang auch noch eine Schwächung und wir werden damit anfälliger für Infektionen. Da reichen schon 5 Tage Junkfood und wir können nachweisen, dass das Immunsystem dann träger wird und anfälliger. Und also du musst mich stoppen, wenn ich jetzt viel zu viel darüber erzähle.
Ja, ja, ich weiß, beim Thema Zucker,
das ist endlos bei mir. Aber in Bezug auf das Mikrobiom vielleicht nur noch ein Punkt. Bestimmte Pilze, die in unserem Darm leben, die da auch von mir aus auch sein können und auch ihre Berechtigung haben, aber die lieben Zucker und sie ernähren sich davon und die können sich dann ordentlich vermehren. Und das beeinträchtigt natürlich so ein Ökosystem. Das muss ich dir als Biologin ja nicht sagen. Mhm. Nicht? So ein Ökosystem gerät dann in Schieflage.
Und das ja eben zusätzlich zu den Punkten, die wir beim Zucker am Anfang jetzt schon in Bezug auf ADHS besprochen haben, was ja eben wirklich auch bei jedem Menschen grundsätzlich auch Probleme verursacht. Dieses Auf und Ab des Blutzuckerspiegels mit dann eben entsprechenden Stimmungsschwankungen.
Viele denken, naja, dann nehme ich eben Süßstoffe, die erhöhen den Blutzuckerspiegel nicht. Aber in Bezug auf das Mikrobiom gilt da das Gleiche, nur auf andere Weise. Es gibt eben mehrere Studien, die zeigen, wie Süßstoffe die Zusammensetzung und die Funktion des Darmmikrobioms schädigen und damit die Entstehung von Krankheiten fördern können.
Also was ist denn jetzt außer dem Zucker und den Süßstoffen, was ist denn dann noch in diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln drin, was nicht gut ist für unser Mikrobiom?
Also nicht nur für Menschen mit ADHS sind Farb- und Konservierungsstoffe schlecht. In Studien zeigen sich höhere Entzündungswerte. Manche Menschen reagieren auch allergisch auf solche Zusätze. Außerdem sind fast immer sogenannte Emulgatoren, also Verdickungsmittel in hochverarbeiteten Lebensmitteln, die für eine ansprechende Konsistenz sorgen. Weil man mischt da Dinge zusammen und das muss dann irgendwie auch eine Konsistenz ergeben. Da gibt es auch ganz klare Ergebnisse, die zeigen, dass viele dieser Emulgatoren das Mikrobiom negativ verändern. Die reduzieren zum Beispiel wichtige Lactobacillus-Arten oder auch die Fecalibakterie, die für ihre entzündungshemmende Wirkung bekannt sind. Da wird weiter geforscht, aber die Hinweise sind ganz klar und eindeutig.
Das spricht ja alles für Clean Eating, also selber kochen mit frischen Zutaten. Versuche ich auch größtenteils, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal fehlt mir dazu leider die Zeit, aber das ist einfach das Ding, oder?
Ja, uns bleibt da nichts anderes als Clean Eating übrig. Also frisches Gemüse, viele Sorten, weil unsere Darmbakterien wollen ja auch unterschiedliche Substanzen bekommen, unterschiedliche Ballaststoffe. Wir wissen auch, dass die sekundären Pflanzenstoffe auch die Darmflora sogar fördern können. Und Gemüse und Obst eher nicht als Saft, weil dann ist der Zuckergehalt immer höher. Wir wollen die ganzen Lebensmittel haben. Dann wichtig, gute Fette, Hülsenfrüchte, Nüsse essen, Eier, Fisch, ab und zu mal Fleisch, möglichst wenig Wurst, das ist ganz klar. Und wer dann auch noch viel oder häufiger Bioprodukte verwendet, der reduziert dann auch noch den Pestizideintrag durch unsere Ernährung. Und dann hat man eine super gute Ernährungsbasis für das Mikrobiom und damit kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Denn so eine mikrobiomfreundliche Ernährung ist gar nicht so schwer und sie ist wirklich für jeden wichtig, ob mit ADHS oder mit psychischen Erkrankungen oder was auch immer. Viele Erkrankungen reagieren darauf positiv und wir warten dann noch auf so viele tolle Studien. Aber wir können jetzt schon mal aktiv werden.
Ja, und das werden wir jetzt. Ich bin total gespannt, was wir jetzt mit dem ganzen Hintergrundwissen dann Leckeres kochen werden.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Das ist heute ziemlich übersichtlich. 1 Liter Milch und so ein Döschen irgendwie. Okay. Was ist das? Also, ich will jetzt nicht in die Diskussion über Milch abdriften, aber
Also keine Sorge. Also, Milch an sich können tatsächlich viele Menschen nicht gut vertragen. Aber das wird grundsätzlich anders, wenn wir sie veredeln oder verzaubern.
Verzaubern. Was meinst du mit verzaubern?
Ja, also ich spreche von Joghurt. Wir haben ja schon gesehen, da wird die Milch durch zugefügte Bakterien für uns nicht nur gut und besser verträglich, sondern auch noch gesünder. Und ich hoffe, das, was wir jetzt tun, schreckt niemanden ab. Die Milch wird praktisch vorverdaut, indem wir sie nämlich in Joghurt verwandeln.
Ach, cool.
Du erinnerst dich noch an den Anfang. Die Bakterien da drin sind für unser Mikrobiom gut. Wir führen sozusagen so ein bisschen kontrolliertes Vergammeln durch. Und so sind ja auch unsere Vorfahren darauf gekommen. Ja. Ne? Denen ist die Milch sauer geworden und irgendwann haben sie gedacht, hey, also jetzt ist sie haltbarer, schmeckt anders. Und das ist ja die Idee von Fermentieren. Allerdings, wir haben ja am Anfang die zwei unterschiedlichen Joghurte probiert. Einmal den man heute standardmäßig im Supermarkt bekommt, der schön gefällig schmeckt, aber eben nicht mehr so richtig gute Milchsäurebakterien enthält. Und den anderen, ne? Den mit den Lactobacillus bulgaricus. Und den habe ich ja schon gesagt, den kann man ja auch in vielen Supermärkten finden. Aber wir machen den jetzt selber.
Das heißt, hier in diesem Döschen, ist Lactobacillus bulgaricus drin.
Genau, und den kann man einfach so kaufen. Den gibt es beispielsweise im Reformhaus. Mhm. Wenn man einmal so einen Joghurt selber hergestellt hat, dann kann man davon dann immer ein Glas aufbewahren, da sind die dann ja drin, und damit dann die nächste frische Milch beimpfen. So nennt man das. Einfacher gesagt, reinkippen. Das heißt impfen. Ne? Grundsätzlich könnte man auch gleich am Anfang einen gekauften Joghurt mit dem entsprechenden Bulgaricus-Bakterien nehmen. Na, da sind die ja auch drin. Aber wir machen es erstmal mit den Bakterien selber, wie richtige Joghurt-Profis. Also wir schütten jetzt mal erstmal die Milch in den Topf.
Genau, wir haben ja so eine kleine Kochplatte stehen.
Ja, und hier ist die Milch.
Genau.
Warte mal, ich mach mal auf. So, da hängt jetzt immer der Deckel dran.
Ja, das ist ja eigentlich ganz gut, dann geht der nicht verloren. Genau, so. Also, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen die Platte an.
Da machst du mich rein und das erhitzen wir jetzt. Also man macht die Milch einmal heiß, aber nicht zu heiß, eben auf die 40, 45 Grad. Und bei dieser Temperatur beginnen die Bakterien mit ihrer Arbeit. Sie darf nicht kälter und nicht heißer sein.
Okay, dann gucke ich jetzt mal hier mit dem Thermometer. Und was ist, wenn die dann bei 40 Grad ist, die Milch?
Genau, dann nimmst du sie vom Herd runter, weil wenn sie auf der Platte stehen lässt, wird es ja noch wärmer. Nimmst du sie runter und schüttest die Milchbakterien rein. Wenn man also so einen Joghurt verwendet, dann tust du einfach pro Liter 2 Esslöffel Joghurt rein. Wenn man fertigen Joghurt verwendet, dann sollte man darauf achten, dass der ungefähr den gleichen Fettgehalt hat wie die Milch. Sonst werden unsere kleinen Bakterien verschreckt.
Okay, wir sind jetzt hier schon bei 42 Grad. Dann nimmst du, 43, nehme ich mal schnell runter.
Genau, hast du das Pulver?
Ja,
super.
Okay, ja, das war jetzt irgendwie nicht so schwer.
Nö, ne? Easy, wenn man das mal so drin hat. Ich habe jetzt hier eine Thermosflasche. Da habe ich vorher schon mal heißes Wasser reingefüllt, genau.
Ja.
Die ist sozusagen vorgewärmt. Wir wollen ja unsere kleinen Bakterien nicht verschrecken.
Ja.
Hier wieder.
Okay.
Und da kannst du das alles reintun, damit es warm bleibt. Und das lässt du dann stehen. bis morgen, also mindestens auf jeden Fall so 8 Stunden. Und dann hast du einen wirklich gesunden, mikrobiomfreundlichen Joghurt und hast auch noch auf Plastikpackung verzichtet.
Ja.
Ne? Und dieser Joghurt ist dann auch noch so 5 Tage haltbar.
Okay, also das ist echt irgendwie ziemlich einfach mit dem Joghurt, finde ich ganz cool. Aber jetzt irgendwie nur Joghurt finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Gib's mal zu, du isst jetzt auch nicht einfach nur pur Joghurt. Wie isst du deinen Joghurt?
Nein, klar nicht. Also was ich mache da immer Haferflocken rein. Super gut, nochmal 10% Ballaststoffe hat so Haferflocken. Mm. Dann mache ich da noch gehackte Nüsse mit rein, aber auch mal vielleicht Sauerkirschen oder zuckerarme Beeren. Also das, was ich immer so gerade da habe, was weg muss, das kann sich auch jeder so zurechtmischen. Wie machst du es denn?
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich packe mir dann da schon noch immer so ein bisschen Obst rein. Mm. Ich achte auch nicht immer drauf, ob das jetzt ein besonders zuckerarmes ist oder nicht.
Ja auch, du bist ja auch gesund und dünn.
Aber auch genau, so ein bisschen Nüsse, Samen vielleicht und dann schmeckt dieses Säuerliche, was für viele ja auch vielleicht am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ja auch nicht mehr ganz so intensiv. Ne? Und genau. Und
dann genau. Auch so ein bisschen die Haferflocken, wenn wir die kauen, entsteht plötzlich auch eine Süße und das ist das, was wir ja auch beim Essen so toll finden. Mm. Die Kombi von süß und sauer.
Super, super cool heute wieder gewesen. Vielen Dank, Matthias. Mhm. Genau, du löffelst hier also schon fleißig den Joghurt.
Schmeckt sogar auch so. Mir schmeckt er sogar auch so pur, ganz ehrlich.
Ich habe halt wirklich nochmal vertieft, wie eng das Hirn mit dem Darm verknüpft ist. Und dass deshalb eben die Ernährung auch super viel mit unserem Hirn zu tun hat und da super viel bewirken kann. Und ich habe gelernt, wie man Joghurt macht. Das finde ich besonders cool. Und das mache ich zu Hause jetzt, glaube ich, auch mal, wenn ich die entsprechenden Bakterien finde. Und wir verlinken euch das Rezept natürlich auch nochmal wie immer in unseren Shownotes. Und jede Menge weitere Rezepte und natürlich auch spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns auch wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr immer am besten mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Tina Roth und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Am besten einfach in der ARD-Audiothek einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns auch gern weiter, denn ich bin mir sicher, ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, was welche Lebensmittel so drauf haben und wie sie unserem Körper helfen können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Zum Abschluss habe ich, ja wie fast immer, noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Kunstverbrechen, den True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen von Kunstverbrechen, die findet ihr in der ARD-Audiothek und den Link findet ihr in unseren Shownotes. Hört da gerne mal rein. Das ist ein True-Crime-Podcast der anderen Art. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Lass runter! Vorsicht! Vorsicht!
Das ist gar nicht so leicht. Die wiegen Tonnen.
Sie sollen in den Westen verkauft werden. Aber für einen Grenzschmuggel sind die Thorak-Pferde zu groß. Und jetzt?
Polizei sucht vergeblich nach Thorak-Skulpturen.
Kunstfälscher richtet Millionenschaden.
Wo sind Hitlers Bronzepferde?
Hinweis auf verschollene Nazi-Kunst.
Größter Kunstfälschungsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True-Crime-Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf, erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler.
Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange.
Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen. Wir haben uns entschlossen, umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen.
Da geht der Puls ein bisschen hoch.
Dass man dann so einen Jagdinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist.
In Kunstverbrechen sind wir ganz nah dran an den Ermittlungen. Wir besuchen Tatorte.
Ich habe mich auf diese Baustelle draufgeschlichen und so, jetzt hör mal ganz genau hin.
Das Regenrohr.
Über das die Täter damals hoch in den 2. Stock gekommen sind.
Sprechen mit Experten und Zeugen.
Ja,
Sauer.
Moin, Frau Sauer. Ich stehe...
Ja, Entschuldigung, ich habe Ihnen etwas Falsches gesagt. Gehen Sie zum SOS Kindergarten in der Waldstraße.
Ah, okay. Und liefern euch alle wichtigen Hintergrundinfos. Kunstverbrechen, der True Crime Podcast von NDR Kultur. Abonniert den Podcast am besten direkt in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Dann verpasst ihr keine Folge.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.